Ja, jetzt habe ich zu dem, was auch als Wochenspruch ist, eigentlich ein Thema, das, sage ich mal, erstmal so gar nicht aussieht, als ob es mit Gnade zu tun hat. Aber ich denke doch, dass es auch etwas mit Gnade zu tun hat, wenn man sich damit tiefergehend beschäftigt. Von daher ist das erstmal ein Thema auch, das all die betrifft, die Jesus wirklich kennen und in ihr Leben aufgenommen haben. Für die das noch neu ist, habe ich vielleicht am Schluss noch etwas Besonderes. Ich möchte aber starten mit einer Geschichte, die ich mal gehört oder gelesen habe. Und zwar geht es um den kleinen Fritz. Und der hat jetzt einen Hund bekommen und den mag er ganz besonders. Und es ist um die Zeit vor Weihnachten. Und Fritz war so begeistert von seinem Bello, dass er also gesagt hat, du Bello, dieses Jahr gibt es Weihnachten ein Kotelett und das Kotelett, das kriegst du. Und dann saß die Familie halt am Weihnachtstisch und Fritzchen versuchte dann das Kotelett sozusagen verschwinden zu lassen, damit er das denn auch Bello geben kann. Und das hat die Mutter bemerkt und sagt, was hast du da vor? Was willst du da tun? Ja, und dann hat der Mama halt erzählt, dass er dem Bello jetzt das Schnitzel geben möchte, weil er ihm das ja versprochen hat. Und dann sagt die Mutter, nein, das geht nicht. Das machen wir nicht. Die Mutter hat ein Machtwort gesprochen, Fritzchen musste das Kotelett essen. Nach dem Essen ist dann Fritzchen raus zu Bello und hat ihm dann den Knochen gegeben. Und dann sagte er, weißt du, Bello, eigentlich sollte es ein Opfer werden, aber es ist nur noch eine Kollekte geworden. Das ist eigentlich das Thema, worum ich heute so ein bisschen sprechen möchte, nämlich das, was Jesus mal gesagt hat, eben halt, wer ist derjenige, der das Wichtigste, deinen Besitz, und ja, in vielen Fällen ist es ja das Geld, sage ich mal so, letztendlich beherrscht. Von daher die Frage, die ich am Anfang auch stellen möchte, ist, wie sieht das bei euch aus? Wie sieht das bei dir aus, wenn du am Anfang eines Monats, weiß ich nicht, es gibt etliche Leute, die machen das so, dass sie eine Liste aufstellen, was brauchen sie, was ist halt einfach, was ist in diesem Monat dran? Und da gehört mit Sicherheit die Miete dazu, die Lebensmittel, Fahrtkosten, Kleidung, persönliche Wünsche, ja, eine ganze Menge Geld. Irgendwie, die da letztendlich hintersteckt. Und kommt dann am Schluss die Frage, ja, und Gott, so viel Geld habe ich dann irgendwie noch über, was ich für dich irgendwie einsetzen will? Ich möchte gerne, wenn wir mal den Vers aus dem 4. Mose einblenden können, mal, denn das ist der erste, das ist eigentlich das Gebot, was Gott den Israeliten gegeben hat, wie sie mit Geld oder mit Besitz umgehen sollen. Und da geht es um den Zehnten. Das ist ja in christlichen Kreisen manchmal so ein geflügelter Begriff. Das heißt, dass ich 10% von dem gebe, was ich in meinem Leben habe, dass ich das an Gott abgebe. Und das ist dort als erstes einmal festgelegt worden in dem Alten Testament. Die erste Geschichte, die es gibt, ist sogar im Abraham, der dem Melchisedek 10% von einem Kampf, wo er dann gewonnen hat, letztendlich gibt, weil dieser Melchisedek ein Priester Gottes war. So, das ist jetzt das Alte Testament. Und dann gibt es aber noch, natürlich, weil wir sagen ja, wir sind Christen, also das ist ja für Israeliten eher gedacht halt, und wir sagen ja eher, dass das, was so im Neuen Testament für uns letztendlich wichtig ist. Und da würde ich gerne aus Apostelgeschichte das mal vorlesen, die Apostelgeschichte 4, Vers 32. Das ist kurz, also ja, das ist nachdem die ersten Sachen geschehen sind, also Jesus ist gen Himmel gefahren und die Gemeinde ist gegründet worden. Alle in der Gemeinde waren ein Herz und eine Seele und niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung Jesu und von der erlebten Güte Gottes. Keiner in der Gemeinde fehlte etwas, denn wer Häuser oder Äcker besaß, verkaufte seinen Besitz und übergab das Geld den Aposteln und die verteilten es an die Bedürftigen. Schwupps. Das heißt, das erste Stück des Kommunismus oder was ist das jetzt sozusagen? Aber ich denke mir mal, das zeigt, dass die Christen, die ersten Christen wirklich Gott so lieb hatten, dass sie gesagt haben, mir ist es das Geld oder den Besitz, den ich habe, ist nicht so wert. Mir ist es wichtiger, dass andere daran teilhaben und dass wir gemeinsam gut auskommen. Wie wir damit umgehen, ich denke mir mal, es ist eine Frage, die wir uns alle selber stellen müssen oder die wir vor allen Dingen auch vor Gott stellen müssen. Weil ich glaube, dass Geld eben ja eine ganz wichtige Geschichte auch in unserem Leben spielt. Die Bibel berichtet sehr viel darüber und ich habe eigentlich, das ist der Vers, den ich sozusagen, der für mich der wichtigste Vers jetzt in diesem Ganzen eigentlich ist und der auch der zentrale Vers ist, das ist Matthäus 6, deshalb hatte ich auch als Überschrift gegeben, niemand kann zwei Herren dienen. Das ist vielleicht etlichen bekannt. Das fängt in Matthäus 6, Vers 24 an. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich dem einen für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Aber auch ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Essen, Trinken, Kleidung. Leben bedeutet mehr als Essen und Trinken. Und der Mensch ist wichtiger als seine Kleidung. Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sie sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch eurem Leben nicht einen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch doch die Lilien auf der Wiese an, wie sie blühen. Sie können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst der König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie diese Blumen. Wenn Gott sogar das Gras so schön wachsen lässt, das heute auf der Wiese grünt, morgen aber schon verbrannt wird, wie könnte er euch dann vergessen? Vertraut ihr Gott so wenig? Und das ist, denke ich mir, nur einer von vielen Versen, die in der Bibel über Geld reden. Das heißt, wo habe ich meinen Fokus drauf in meinem Leben? Ist das das Geld zu verdienen oder meinen anscheinend gesicherten Lebensunterhalt zu haben? Ich denke, es sollte nicht sein. Und Gott möchte uns eigentlich davon auch frei machen, dass wir diese Gedanken haben. Wenn ich etwas gebe, hat Jesus selber mal gesagt auch, dann soll die Linke nicht wissen, was die Rechte tut. Ich kenne das aus meiner Arbeitsstelle, ich weiß mir immer noch sehr gut, mein Chef sagt immer, tu Gutes und sprich darüber. Das war so einer seiner Lieblingssprüche, sage ich mal so, in dem Punkte. Aber ich glaube, das entspricht nicht dem, was Gott möchte. Gott möchte, dass wir frei sind von all dem ja, Denken über unseren Lebensunterhalt, über irgendwelche Dinge, die wir uns vielleicht leisten möchten, ob es die neue Xbox ist oder dass ich mir Sky-Fernsehen leisten kann oder sonst irgendetwas. Egal, was es ist. Und es kann auch was ganz Frommes in Anführungsstriche sein. Die Frage ist letztendlich, wo hängt mein Herz? Und mein Herz soll letztendlich da sein, wo Gott es haben möchte. Und ich denke, das Allererste ist, dass wir schauen sollen, dass es auch meinem Mitmenschen gut geht und dass wir eben wirklich unser Leben nicht abhängig machen vom Geld. Ich habe dazu mal ein paar Punkte aufgeschrieben, die man einblenden könntest. Die richtigen Prinzipien im Umgang mit Geld und Besitz. Und das ist genau das, was am Anfang des Bibelverses stand, ist eben hier, mach dir um Geld keine Sorgen. So, jetzt kann ich das vielleicht, in Anführungsstriche, wird mancher sagen, du kannst das ganz gut sagen, du hast einen sicheren Job, ich bin Beamter. Ich habe nicht so viel Geld. Wie sieht das bei mir aus? Ich lebe vielleicht von Hartz IV oder habe noch weniger als Hartz IV. Ich weiß nicht, wo das Geld, was ich morgen brauche, herkommt. Da denke ich mir, ist ganz wichtig, egal wie viel ich habe oder wie wenig ich habe. Das, was dort in Matthäus 6 steht, trifft nicht nur Reiche und trifft nicht nur Arme. Es ist eine Frage des der Herzenseinstellung. Also mache ich mir Sorgen um das, was ich brauche, über meine Rente vielleicht oder sonst irgendwelche Sachen. Ich habe dazu noch eine Geschichte aus einem Buch, das ich gelesen habe, und die möchte ich auch noch mal vorlesen, weil ich fand, die war, habe ich die gar nicht aufgeschrieben, dann erzähle ich sie so aus dem Kopf heraus. Ah doch, da habe ich sie. Ein Gastredner hatte soeben eine aufrüttelnde Predigt über die Verpflichtung eines Christen, den Zehnten zu geben, beendet. Er betonte, wie Gott in seiner Treue die versorgen würde, die durch den Zehnten Ehren ihn ehren. Später bekannte der Pastor der kleinen Gemeinde, die ums Überleben kämpfte, seinem Gast, meine Frau und ich konnten seit Jahren keinen Zehnten mehr geben. Wir können gerade genug für Essen und Miete zusammenkratzen. Der Evangelist hörte mitfühlend zu. Dann stellte er seinen neuen Freund vor eine Herausforderung. Er schlug ihm vor, ein Jahr lang 10% seines Einkommens auf die Seite zu legen, bevor er alle Rechnungen bezahlt und das Geld ausgeben würde. Wenn du in dieser Zeit jemals aus irgendeinem Grund deine Bedürfnisse nicht mehr für aufkommen kannst, sagte er kurz inne und schrieb seine Privatnummer auf seine Visitenkarte, dann rufe mich an. Ein Jahr verging und der Jüngere telefonierte mit dem Ältesten, um ihm begeisterten Bericht zu ergeben. Ich muss dich das ganze Jahr nicht ein einziges Mal anrufen. Jede Woche legten wir, so wie du es uns gesagt hast, 10% zur Seite. Und wir hatten immer genug. Es kam einfach. Ich weiß nicht wie, aber wir hatten immer genug Geld, so dass wir für unsere Bedürfnisse besorgt waren. Preis dem Herrn, sagte der Bruder und Evangelist. Aber, jetzt kam der Haken, warum konntest du mir vertrauen und nicht Gott? Ich denke, dass es eine wichtige Frage ist, dass wir häufig uns auf Dinge eher verlassen, die wir sehen oder die wir anfassen können. Aber vertrauen wir Gott, dass da, wo ich das, was er in seinem Wort sagt, und der Zehnte ist, würde ich auch sagen, ist kein Gesetz oder irgendetwas, was so die 10% meines Lebensunterhaltes, die ich Gott halt letztendlich darbringe. Aber es ist etwas, wo ich feststellen kann, dass Gott mich versorgt. Ich habe das selbst in meinem eigenen Leben auch gehabt. Ich habe ja eine Ausbildung gemacht und dann erst studiert. Und ich hatte, bedingt durch meine Mutter, sage ich mal, so etliche ältere Leute, die mir auch Geld zusteckten. Und irgendwann mal hatte ich so diese, auch, ja, jetzt brauche ich noch Geld für dieses und jenes. Und dann habe ich auch nicht so das Geld für Gott sozusagen bereitgestellt oder habe das dann so gegeben, wie ich selber meinte, dass es sein müsste. Und auf einmal floss bei mir auch das Geld nicht mehr, in Anführungsstriche. Also sprich, die Leute, die sonst vielleicht was gegeben haben, waren auf einmal nicht mehr so da. Also ich kann das auch aus eigenem Erleben wirklich so sagen, dass es so ist, dass Gott wirklich uns da beschenkt, wenn wir wirklich den Zehnten geben. Aber es gibt noch andere Sachen. Gehen wir mal die nächsten Dinge durch. Setz dir die richtigen Prioritäten für Geld und Besitz in deinem Leben, steht als zweiter Punkt bei mir da oben drin. Ich denke, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es gibt häufig Dinge, die wir meinen, die wir nun unbedingt haben müssten. Und wir sie uns dann einfach leisten, weil wir uns von Werbung oder von Freunden oder sonst irgendwie beeinflussen lassen. Ich kann euch wirklich nur von Herzen raten, fragt Gott danach. das, was wirklich wichtig ist in eurem Leben, ob ihr das kaufen oder ob ihr euch das anschaffen sollt. Viele Dinge, die wir meinen, unbedingt haben zu müssen, sind es nicht wert, sie wirklich haben zu sollen. Und dann kommt der nächste Punkt dazu, sei eifrig und verantwortlich im Umgang mit Geld und Besitz. Weil ich denke, dass es auch einer der Punkte ist, die Gott uns gesagt hat. Wir nehmen ja häufig das aus den 10 Geboten das Gebot, an 6 Tagen sollst du arbeiten und am 7. Tag sollst du ruhen, dass wir das so als, in gewisser Weise als Fluch vielleicht sehen, dass wir arbeiten müssen. Das hat die Bibel so nie dargestellt, denke ich mir mal, dass das ein Fluch ist, sondern es ist für uns gut, dass wir arbeiten und es ist gut, dass wir schaffen. Wir leben häufig nur dann in dem Punkt, dass wir uns zu viel Ruhe vielleicht oder zu viel Freizeit in dem Sinne vielleicht manchmal gönnen. Aber Gott hat eben auch den 7. Tag, eben ja den Schabbat letztendlich dargestellt, dass wir eben Zeit für ihn haben. Also auch mit Zeit ist es eine Frage dessen, wie gehe ich damit um, wie setze ich diese Zeit ein. Der nächste Punkt, den ich mir da noch notiert habe, investiere Geld für Gott und sein Werk und schaue zu, was Gott damit tut. Das war für mich jetzt auch gerade in den Punkten, wo wir auch in Tansania waren, immer wieder interessant zu sehen, wenn wir dort Sachen mitgebracht haben, auch Geld mitgebracht haben, was Gott einfach damit tut. Das heißt nicht, dass das Geld vielleicht unbedingt immer so eingesetzt wird, wie wir uns das vorgestellt haben oder überhaupt, dass es dann so läuft, dass ich sofort feststelle, oh ja, das ist alles super, das ist genau so das, was ich gedacht habe. Aber schaut euch Dinge an, wo ihr Geld gebt, fragt ruhig auch danach. Ich denke mir mal, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt im Bereich von dem, wo wir Geld geben. Ihr habt alle die Möglichkeit in der Gemeinde zu sehen, wie zum Beispiel das Geld hier eingesetzt wird. Wenn ihr Missionswerke unterstützt, unterstützt ihr nicht nur mit Geld, sondern auch mit dem, dass ihr fragt, was läuft da ab, was tut sich in dem Land, betet für diese Menschen, das ist eben letztendlich ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir waren jetzt auf einer Missionskonferenz da von denen, die dort in Tansania halt diese Arbeit unter anderem machen und haben viele Dinge aus vielen verschiedenen Ländern gehört und ich denke, dass wir da ja viel intensiver mit umgehen sollten einfach auch. Es geht sich nicht darum, irgendwo 200, 300 Euro vielleicht irgendwo hinzuspenden, sondern auch wirklich teilzuhaben und dafür zu beten und mitzuringen für dem, was Gott tut. Und ihr werdet eine Menge toller Dinge hören, manchmal auch erschreckender Dinge. Wir haben jetzt auch viele erschreckende Dinge gehört einerseits, aber trotzdem freudig, weil wir eben wissen, auch wenn Menschen selbst sogar sterben müssen, ist es nicht so, das ist ja nicht das Ende. Unser Ziel ist nicht, hier reich zu werden, viel Geld zu haben, ein gemütliches Leben. Viele Menschen, gerade viele Christen, für die bedeutet Christsein ja die Existenz, vielleicht sogar der Tod. Von daher kann man da eine ganze Menge halt einfach mitnehmen und wird viel mehr reich beschenkt, sogar noch als mit dem Geld, was man vielleicht irgendwo gibt. Und der letzte Punkt sei großzügig, da habe ich 3 Ausrufezeichen hintergemacht. Das ist das, weil ich glaube, wir sollen großzügig sein, weil Gott großzügig ist. Gott ist ein Gott, der gerne gibt, der wirklich von Herzen gerne gibt. Manche von uns müssen sich vielleicht die Frage stellen, was wäre es, wenn Gott alle meine Wünsche erfüllt? Wäre das wirklich gut für mich? Ich persönlich muss da sagen, ich weiß, dass es nicht gut für mich gewesen wäre, wenn Gott alle meine Wünsche erfüllt hätte. Aber es geht sich nicht um meine Wünsche. Und trotzdem ist Gott großzügig. Und deshalb sollen wir auch großzügig sein. Also wenn ihr spendet, ja, möchte ich euch ermutigen, auch großzügig zu spenden. Weil Gott gerne gibt, dürfen wir auch gerne geben. Das ist ja das, was für mich da so sehr wichtig geworden ist, dass ich den Blick abwende von dem, was ich meine haben zu müssen und den Blick dazu hinwende, Gott, was möchtest du, dass ich für dich tun kann, durch Geld, durch irgendwelche Dinge tun, durch Hilfeleistungen oder sonst irgendetwas. Und wir werden erleben, wenn wir diese Schritte gehen, dass Gott großzügig ist und uns gerne gibt. Ich würde mir vorstellen, dass wahrscheinlich viele von euch auch dazu eigene Erlebnisse berichten können. Zwei Punkte habe ich noch, die mir als, wie soll ich sagen, als Negativbild dort oder ja, wo ich sage, das sind Stolpersteine, da kann man aufpassen, da muss man aufpassen, denn es kommt nicht darauf an, wie viel du gibst, also wie groß die Summe ist dessen, was du gibst oder wie viel Zeit du zur Verfügung stellst, sondern Gott kommt es darauf an, aus welcher Motivation mache ich das. Das ist die nächste Folie mit aus 1. Samuel. Die Geschichte ist, König Saul war unterwegs und sollte eine Stadt dort halt letztendlich einnehmen. Und Gott hatte gewisse Sachen gesagt. Und ich lese mal diese Verse zu. Doch Samuel erwiderte, was denkst du, worüber freut sich der Herr mehr? Über viele Brandopfer oder über Gehorsam gegenüber seinen Weisungen? Ich sage dir eines, Gehorsam ist wichtiger als das Schlachten von Opfertiere. Es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Also da zeigt sich, finde ich, wieder sehr, sehr entscheidend, Gott kommt es darauf an, egal was wir tun, aus welchem Grund wir etwas tun. Das zeigt sich in ganz vielen anderen Stellen in der Bibel auch. Auch gerade, wenn wir vielleicht an diese Geschichte denken mit der Frau, der alten Frau, wo Jesus am Tempel steht und sieht, wie viel Geld die Menschen dort in den Opferkasten einlegen. Und da gibt eine Frau eine ganz geringe Summe. Und Jesus sagt, diese Frau hat mehr gegeben als alle anderen, die vor ihr da waren. Rein mathematisch, rein rechnerisch stimmt diese Aussage natürlich nicht. Aber sie stimmt von dem Herzen aus, weil die Frau hat alles gegeben, was sie hatte und hat darauf vertraut und hat Gott geliebt in dieser Tat. Und die anderen haben, sagte Jesus selbst, die anderen haben nur von ihrem Überfluss gegeben. Also von daher denke ich mir mal, Achtung in allem dem, was wir tun. Es geht sich nicht um Gesetz, sondern es geht sich um Einstellung. Also warum tue ich etwas? Warum mache ich etwas? Ja, das heißt, all das, was ich jetzt so gesagt habe, betrifft ja Menschen, die Gott kennen und ja, die ihn wirklich lieb haben. Vielleicht gibt es ja jetzt hier auch einige, die damit noch nicht so viel anfangen können, die gar nicht wissen, ja Gott, okay, irgendwie bin ich auf der Suche. Da habe ich auch noch ein paar, wenn du mal den ersten wieder auflegen würdest, da habe ich so ein paar Sachen, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Denn es geht sich nicht darum, dass wir Gott in irgendeiner Weise bestechen müssen oder dass wir das tun, weil es Gesetz ist, sondern wir sollen Dinge tun, weil wir ihn lieb haben. Und wir tun die deshalb, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und das ist das, was das Wichtigste in dem Leben für uns alle immer wieder sein soll. Gott liebt sie, er hat sie geschaffen und will, dass er eine persönliche Beziehung zu ihnen hat, steht dort oben. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass wir das alle immer wieder neu oder vielleicht auch zum ersten Mal erkennen. Derjenige, der du heute hier bist und nicht genau weißt, worum es bei Gott geht oder so. Gott liebt dich. Gott hat sein Leben für dich hingegeben. Und er liebt dich von ganzem Herzen. Und er möchte, dass du bereit bist, dein Leben unter seine Führung zu stellen. Und das ist ja das Entscheidende vielleicht jetzt, die nächste Folie, bitte, in dem Punkt, Jesus ist dieser Weg. Jesus ist der Mensch gewordene Gott. Ich habe gestern noch ein Video geguckt, da ging es sich über Salafisten, diesen Pierre Vogel, der so einen Christen irgendwo auf der Straße bei einer Predigt sozusagen argumentatorisch niederdrückt. Ja, das ist nicht einfach mit Jesus. Wer ist Jesus? Wir reden als Christen häufig von dem dreieinigen Gott. Und Aber dieser Jesus ist Gott geworden, also oder Gott ist durch Jesus auf diese Welt gekommen, so muss ich das wirklich präziser sagen, und hat für uns alles das erlitten. Und er ist gestorben für uns und er hat sein Leben für uns hingegeben. Und das ist die Frage dessen, die Gott uns allen stellt: Bin ich bereit, das für mich persönlich anzunehmen? Moslems wissen sehr häufig, was es bedeutet, ein Opfer zu geben. Das ist in unserer Gesellschaft nicht mehr so, also so ein Tieropfer oder sowas meine ich jetzt halt in dem Punkt. Für die ist das noch viel naheliegender als bei uns. Jesus ist dieses Opfer geworden für uns, und zwar ein für allemal. Nicht nur immer wieder neu, weil ich auch wieder neue Sünde begehe und wir alle ja irgendwo uns wieder von Gott auch manchmal doch wieder entfernen, weil wir eigene Gedanken haben, weil wir meinen, es irgendwie selber machen zu müssen. Und deshalb ist Jesus gekommen und er hat es ein für alle Mal getan. Das ist das Entscheidende. Und die Frage ist dann an mich und an dich: Will ich das anerkennen, dass ich das notwendig habe, dass jemand für mich gestorben ist, dass ein Opfer für mich notwendig war? Und will ich das anerkennen, dass Jesus das für mich getan hat? Und will ich mein Leben unter seiner Kontrolle, unter seiner Herrschaft, so wie wir vorhin auch gesungen haben, stellen? Und das Letzte in diesem Punkte: Jesus ist nicht nur gestorben, sondern er ist auch auferstanden. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, in dem sonst wäre dieses Opfer, denke ich mir, auch nicht das ein für alle Mal gewesen, sondern dann wäre es ein Opfer gewesen unter vielen. Aber Jesus ist auch auferstanden. Das heißt, er hat den Tod gesehen, er hat den Tod erlebt und ist wieder zurückgekommen. Ja, das letzte Bild würde ich gerne nochmal haben, weil das die entscheidende Frage in dem Punkte ist: Wo bin ich? Das ist so ganz symbolisch dargestellt. Wie sieht das aus? Ist Gott außerhalb meines Lebens, wenn dieser Kreis dort da mein Leben darstellt? Und das Ich, das ist mein Herrschaftsbereich, das ist meine Entscheidung. Und da dreht sich alles drumherum. Oder ist Gott im Mittelpunkt und alles richtet sich letztendlich nach ihm? Die Frage möchte ich heute auch stellen, und ja, der oder diejenige, die das betrifft, sprecht mit Gott, sprecht mit Menschen darüber und trefft eine Entscheidung dazu, ob ihr Gott wirklich nachfolgen wollt oder nicht. Ich weiß nur, er ist es wirklich wert, dass wir ihm nachfolgen, und ich habe in meinem Leben so viel erlebt und bin so dankbar, dass Gott ja in mein Leben eingegriffen hat, dass ich es wirklich ihm von Herzen dankbar bin. Und ja, das soll auch das sein, warum wir anderen Menschen ja deshalb erzählen. Nicht, weil es Zwang ist, weil Jesus das gesagt hat, ihr müsst jetzt auf die Straßen gehen oder sonst jemanden erzählen, dass es mich gibt, sondern weil er es aus Liebe getan hat. Deshalb dürfen wir das aus Liebe auch wieder zu ihm tun. Amen. Ja, wenn für euch irgendwie noch Fragen auch nachher sind, wir wollen ja jetzt dann bald, denke ich mir, darüber gehen, aber ihr dürft mich oder auch, ich weiß jetzt nicht, irgendjemand ist auch noch zum Gebet nachher hier, das, denke ich mir, steht dann gleich auch nochmal da, dürft ihr gerne ansprechen, und ja, können wir auch gerne nochmal darüber reden.